Willkommen zu Hey Booklovers. Wir sind Tina und Kathi und absolute Buchliebhaber. Bücher sind uns ziemlich wichtig. Wir freuen uns über jedes Buch, das uns zum Nachdenken anregt, den Horizont erweitert oder uns einfach eine sehr gute Zeit bereitet. Alles, was wir Gutes entdecken, teilen wir mit euch hier. Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hey Booklovers, der ersten Folge im neuen Jahr in 2022. Hallo Kathi.
Hallo Tina. Ich freue mich, dass wir wieder am Mikro sitzen und über all das Gelesene sprechen.
Ja, und wir haben auch unsere Pläne heute nochmal ganz spontan umgeworfen. Um uns rum sind so viele Leute in Quarantäne, dass wir uns überlegt haben, beziehungsweise ich darum gebeten wurde, eine Folge zum Thema Bücher, die man gut lesen kann, wenn man in Quarantäne ist. Und natürlich wollen wir Antwort auf diese Frage geben.
Also gibt es heute die 10 besten Bücher für eine gute, gut durchlebte Quarantäne. Bücher, die es euch hoffentlich leichter machen durch diese Zeit.
Genau, aber vorher würde ich gerne von dir noch wissen, was dir gerade Freude macht.
Also mir macht gerade Freude, dass wir angefangen haben, uns zu überlegen, was wir dieses Jahr machen wollen. Unter anderem würden wir gerne reisen und würden gerne im Sommer in die USA verreisen, an die Ostküste. Und das erscheint wirklich, wenn man so drüber nachdenkt, unmöglich in den jetzigen Zeiten. Aber natürlich hoffen wir alle, dass mit früher Sommer das Ganze leichter wird und man wieder reisen kann und wir mit den Kindern ein schönes Erlebnis haben werden. Und da überlegen wir jetzt halt genau, wo wir hinwollen und welche Route wir fahren wollen. Und allein die Planung bringt schon so viel Vorfreude,
finde ich. Ach, schön. Kann ich mitkommen?
Was macht dir denn gerade Freude, Tina?
Mir macht Freude, dass ich heute Abend auf eine Party gehe.
Wow.
Wow. Eine Online-Party, eine Zoom-Party. Leider keine In-Person-Party, obwohl ich darauf auch echt mal wieder Lust hätte. Mir wird es zu viel eigentlich, das online, immer online sein und Menschen nur online zu sehen. Aber heute ist das ein ganz besonderer Anlass, weil nämlich die Wiebke Homburg, der gehört die Firma Chameleon Coaching. Die macht Intercultural Training und Expat-Coaching. Und ihr Business wird 5 Jahre alt. Und sie hat zu einer Zoom-Party eingeladen, wo wir dann anstoßen werden auf die 5 Jahre. Und dann hat sie gesagt, sie wird dann alle, die dabei sind, in Breakout-Rooms schicken. Und dann kann man ein bisschen netzwerken und ein bisschen quatschen in ganz entspannter Atmosphäre. Und darauf freue ich mich sehr. Also muss ich echt sagen, das ist ein Highlight, was anderes, was Besonderes. Und mal gucken, inwieweit sich das vielleicht auch noch für andere Anlässe umsetzen lässt, so eine Zoom-Party. Warst du schon mal auf einer Zoom-Party?
Ich überlege gerade, nee, tatsächlich nicht, aber ich gerade das, was du gesagt hast mit dem Netzwerken und sich auch mal mit anderen Leuten unterhalten, die man nicht kennt, also und die auch nicht unbedingt zwingend Kunden von einem sind, sondern die man so kennenlernt und sich austauscht, das finde ich total, da habe ich auch mal wieder Lust drauf. Ja. Und ich war tatsächlich noch nicht auf einer Zoom-Party, aber ich habe innerhalb der Pandemie hat eine Bekannte von mir zum Beispiel ihren 40. Geburtstag dann gefeiert und die hatte auch so ein Online Räumlichkeiten gemietet, wo man in dem einen Raum zu gemeinsam tanzen, Musik hören konnte, in dem anderen was trinken, in dem nächsten wurden Spiele gemacht. Also da gibt's ja mittlerweile relativ viel online und ich glaube, dass das auch eine richtig gute Party war. Die hat dann auch allen vorher so ein Paket geschickt mit Alkohol und Süßigkeiten und so.
Cool.
Damit alle das gleiche Starter-Set haben. Also ich glaube, das ist ganz gut gelaufen.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde dir dann berichten und mal gucken. Ich glaube, ich veranstalte auch eine Party.
Ja, das ist eine gute Idee.
Eine Netzwerkparty. Es wäre doch tatsächlich mal was anderes. Aber jetzt zu den Büchern.
Ja, Bücher, die wir in der Pandemie in Quarantäne lesen würden oder euch vorschlagen würden zu lesen. Tina, fang noch mal an.
Ja, ich fange, also bei mir werdet ihr gleich merken, da spiegelt sich wieder das Abtauchen in spannende Geschichten, die nur geringfügig was mit der Realität zu tun haben. Bei mir geht es bei meinen Buchvorstellungen heute immer um Kriminalfälle, um Mord, um Desaster, die abgewendet werden müssen. Und das erste Buch, das ich euch empfehlen möchte, ist State of Terror, geschrieben von Louise Penny und Hillary Clinton. Also eine Kollaboration zwischen einer ja, established Krimi-Autorin, Louise Penny, von der stelle ich auch gleich noch ein anderes Buch beziehungsweise eine ganze Reihe vor. Und Hillary Clinton kennt ihr ja alle. Und in diesem Buch geht es darum, dass neu gewählte Secretary of State Ellen Adams, also die Außenministerin, also genau die Rolle, die Hillary Clinton auch in der Obama-Regierung innehatte, die ist also neu gewählt, neue Regierung. Nach 4 Jahren totalem Chaos in den USA ist der neue Präsident und seine Außenministerin jetzt eben an der Macht, also die regieren jetzt. Und bei Ellen Adams geht es gleich los, weil, wie gesagt, die vorhergehende Regierung alle Außenbeziehungen in Scherben gelassen hat. Und es ist ihre Aufgabe, jetzt da wieder gute Verbindungen aufzubauen. Und diese Estate of Terror, da geht es auch ganz viel um die Freundschaft zu Betsy. Das ist so ihre Beraterin, ihre beste Freundin, die immer an ihrer Seite ist. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten, aber es geht darum, dass die USA in Gefahr ist, dass eine Atombombe gezündet wird. Das wird relativ schnell klar, aber man weiß nicht von wem, man weiß nicht wo. Das Ganze beginnt mit Bombenanschlägen in London, Paris und Frankfurt. Und wie das so oft in diesen Geschichten ist, man denkt erst, die beiden oder die drei Anschläge haben nichts miteinander zu tun. Und dann wird nach und nach werden die Verbindungen offengelegt. Auch die Kinder von Ellen Adams, der zwei erwachsene Kinder, ein Sohn, der ist Journalist, und eine Tochter, die hat so ein Medienunternehmen. Und auch die sind dann da drin verwickelt, und ein Erzfeind, den Ellen Adams schon seit Jahrzehnten mit sich zieht sozusagen, der taucht dann auf, und es sind ganz viele Verstrickungen und Wendungen und Überraschungen, aber wirklich unheimlich spannend, sehr, sehr gut geschrieben. Also die Louise Penny, ich gehe mal davon aus, dass die das meiste auch geschrieben haben wird, die kann wirklich richtig gut schreiben. Und ich bin schon lange, wirklich lange nicht mehr so durch ein Buch ich will jetzt nicht sagen gehetzt, weil das ist zu negativ. Aber ich wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht und was genau da passiert. Also wirklich ein Page-Turner, richtig spannend. Und für alle, die so Political Thriller gerne mögen, ein absolutes Must-Read. Große Leseempfehlung.
Oh, das klingt auch total gut, dass da wirklich durch Hillary Clinton auch so nah an der Politik dran war und auch nah an dem, was wirklich passiert ist vielleicht in den letzten Jahren.
Ja, und man fragt sich wirklich immer wieder, ist das jetzt fiktiv, was da beschrieben wird, oder ist das etwas, was sie selber erlebt hat? Sie hat eine, die Ellen Adams hat keine gute Beziehung zu dem Präsidenten. Also der Präsident ist ein Arschloch. Mhm. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ich hab nicht den Eindruck, ich als Beobachterin habe nicht den Eindruck gehabt, dass die beiden, dass sich Obama und Clinton nicht verstanden hätten. Aber ja, das bringt noch so eine weitere Ebene mit dazu, dass man sich tatsächlich immer fragt, wie ist es denn eigentlich in der Realität gewesen? Und auch wenn sie so berichtet, wie so Geheimdienst-Briefings dann stattfinden und wieso der Tagesablauf von der Außenministerin ist. Also sehr, sehr, sehr interessant.
Okay. Ja. Also ich sehe schon, da wandern heute auch noch ein paar Bücher auf meine Liste.
Bestimmt, ja. Und was ist deine Empfehlung?
Also wir gehen jetzt zusammen ganz woanders hin. Hast du dir schon mal überlegt, so ins Kloster zu gehen, um dort so zur Ruhe zu kommen?
Nein.
Und zu meditieren?
Nein.
Ich habe ein paar Freunde, die das tatsächlich ein paar Tage gemacht haben. Und für mich wäre es nichts, muss man tatsächlich sich den Tagesablauf dort anpassen, extrem früh aufstehen und da auch wirklich dabei bleiben. Und für mich wäre das sehr viele Regeln, die dazu kommen würden. Also ich sehe für dich auch nicht das Richtige.
Nee.
Aber meine Protagonistin Marie Defonce, die verschlägt es dahin. Und zwar ist es das Buch Matrix von Lauren Groff. Von der haben wir auch schon das Buch Arcadia vorgestellt. Unsere gemeinsame Freundin Nadia hat das empfohlen. Das ist eben diesmal das Buch Matrix von ihr. Und da geht es darum, um eine junge Frau, die ist 17 und die lebt am Hof von Eleanor of Aquitaine. Die Königin und wird dort geduldet und ist relativ von ihrer Statur, aber nicht so, wie es der Hof sich vorstellt. Sie ist relativ groß, knochig, eher robust und nicht klein und zierlich und petit, wie sie es damals gern haben wollten. Und sie sehen eigentlich keine Chance, sie irgendwie zu verheiraten. Und deswegen wird sie mit 17 Jahren nach England geschickt und soll die Leitung eines Klosters übernehmen. Und sie ist also total, sie ist auch ein bisschen verliebt gewesen in diese Königin und auch an diesen Hof da und das ganze Leben dort. Und jetzt geht's ins Kloster und sie kommt dort an. Und es ist wirklich, also diesen Bettelarm, die Frauen dort, das Kloster, die haben kaum was zu essen. Die Zustände sind wirklich unterirdisch. Ich weiß nicht, ob schon gesagt, der 12. Jahrhundert. Und sie ist dann erstmal wahnsinnig traurig über ihre Lage und weiß auch gar nicht, die fragen sich auch dort, wie soll denn bitte eine 17-Jährige hier die Leitung übernehmen? Die hat ja keine Ahnung von gar nichts, weder davon, wie man ein Kloster führt, geschweige denn von den Aufgaben, die in einem Kloster anfallen. Und irgendwann reißt sie sich aber dann zusammen und kniet sich da richtig rein und lernt die Nonnen besser kennen und auch ihre Aufgaben, ob das jetzt Tiere, medizinische Aufgaben, Kochen, Ländereien führen, alles wirft sie über einen Blick rein. Und mit der Zeit übernimmt sie immer mehr Aufgaben und merkt, dass sie ein ganz gutes Händchen dafür hat. Also stellt dann zum Beispiel fest, dass die Menschen, die vom Kloster Ländereien gepachtet haben, ihre Pacht nicht zahlen. Sie sorgt dann dafür, dass das alles eingetrieben wird und zwar auch mit harter Hand, dass das Kloster langsam wohlhabender wird und sie wieder was zu essen haben und Kleidung haben und auch ihre Aufgabe nachkommen können, Familien zu unterstützen, denen es nicht gut geht. Und sie wächst da richtig rein in ihre Rolle. Und das ist, glaube ich, auch bis jetzt habe ich ihn auch Arcadia so empfunden, dass Lauren Groff uns die Gelegenheit gibt, jemanden über viele Jahre zu begleiten. Das ist nicht nur so ein kurzer Blick ins Leben, sondern du siehst richtig, wie sie in ihre Rolle reinwächst und wie auch dieses Thema Glauben, das für sie vorher kein so großes Thema war, unweigerlich eines wird, mit dem sie sich befassen muss, ja. Und das ist, sie blüht total auf, hat ganz große Passion und entwickelt sich auch als Schutzpatronin für ihre Mitschwestern in diesem Kloster. Also, dass die auch geschützt sind vor der Außenwelt, einmal um ihre Rolle als Schwestern wahrzunehmen und nicht da verführt zu werden vom Leben, ja, oder von Männern. Und gleichzeitig aber auch nicht Opfer werden, ja, von der Welt da draußen. Und das Kloster wird immer wohlhabender und gleichzeitig begleitet man sie, wie sie immer mehr wächst in ihrer Rolle. Es hat auch eine ganz schöne Spur Feminismus, die da in das 12. Jahrhundert reingebracht wird, weil das natürlich in einem Rahmen, wo nur Frauen miteinander leben, auch anderes bedarf, um sich vor der Welt zu schützen. Und das ist spannend, was für Dinge sie einführt, um ihre Schwestern zu schützen vor der Welt. Sie baut dann zum Beispiel ein riesiges Labyrinth um das Kloster herum, dass nicht jeder rein kann.
Okay.
Es sind nur so Geheimwege, ja. Und baut auch ihren medizinischen Bereich total aus und hat ihr Leben lang immer Kontakt mit der Königin, aber die sie da sozusagen auch vom Hof gescheucht hat. Und es ist Wahnsinn, wie detailliert das ist. Also man taucht so tief in dieses Klosterleben ein. Ich fand es relativ spannend, ja. Mhm. Mir ist auch klar, das wäre nichts für mich im gleichen Zuge. Aber du bekommst eben so viel Tiefen von der Person mit, dass du den Charakter so richtig gut kennenlernst. Und das ist, glaube ich, schon auch bezeichnend für die Bücher von Lauren Graff. Und wer Lust hat, da so einen Sprung ins 12. Jahrhundert in ein Kloster zu machen und zu sehen, wie die Frauen dort miteinander leben und wie sie auch sich ihren Teufeln stellen müssen, ja, zum Teil. Und natürlich auch Historie mit dabei, der soll sich dieses Buch schnappen.
Es hört sich auch so ein bisschen an, als wenn das ein gutes Buch so für Frauen in Führungspositionen wäre. Also jetzt natürlich fiktiv, aber
ja,
das scheint ein großes Thema in dem Buch zu sein.
Ja, es ist schon auch sehr, also wenn da die einzelnen Charaktere der Nonnen auftauchen, jeder möchte was anderes. Und natürlich geht es auch ein bisschen um Macht. Mhm. Ja.
Okay.
Definitiv. Was hast du denn noch auf deiner Liste für uns?
Bei mir bleibt es spannend. Und wie ich schon angedeutet habe, möchte ich euch noch eine Reihe, eine Krimireihe von Louise Penny vorstellen. Und zwar die Chief Inspector Gamache-Reihe. Davon gibt es mittlerweile, glaube ich, über 20 Bücher. Ich habe nicht alle gelesen. Ich habe den ersten Teil irgendwann mal gelesen und jetzt habe ich, glaube ich, den vorletzten oder letzten Teil gelesen. Der heißt All the Devils Are Here. Und Chief Inspector Gamache ist ein Detektiv, ein Kriminal, wie sagt man denn? Ein ermittelnder Polizeibeamter. Normalerweise in einem kleinen Ort in Kanada, Three Pines heißt der. Dieser Ort taucht übrigens auch in dem State of Terror auf. Also das ist ganz cool gemacht. An einer Stelle wird tatsächlich der Inspektor Gamache taucht auch in State of Terror auf.
Oh, das finde ich ja so cool.
Das weiß man natürlich nur, wenn man die anderen Bücher auch kennt. Aber das finde ich bringt einen zum Schmunzeln, wenn man das liest. Also diese Reihe um Chief Inspector Gamache ist eben jedes Buch, da geht es meistens um einen Mord, der passiert ist und den er dann versucht aufzuklären. Und in All the Devils Are Here, das spielt nicht in Kanada, sondern in Paris. Und zwar reist Armand Gamache mit seiner Frau nach Paris. Da leben nämlich seine beiden erwachsenen Kinder mit ihrer Familie und die Tochter bekommt ein Baby und das nutzen sie dann als Anlass, um mehrere Wochen in Paris zu verbringen und treffen sich dort mit dem Familienfreund Steven, das ist ein Millionär, der Gamache sein ganzes Leben lang schon begleitet, ist wie ein Vater für ihn. Die Eltern von dem Chief Inspector sind nämlich bei einem Autounfall verstorben. Das ist nur so ein Nebenaspekt, aber spielt eben eine große Rolle, weil dieser Steven eine große Rolle im Leben vom Chief Inspector gespielt hat. So, und ganz am Anfang, die ganze Familie und Steven treffen sich zum Essen und ganz am Anfang passiert ein Unfall. Der Steven, der schon in den 80ern ist, wird bei einem, so einen Hit and Run, also ein Autounfall
mit Flucht,
umgefahren und liegt im Koma im Krankenhaus. Und es wird dann relativ schnell klar, dass das wohl kein Zufall war, sondern dass wer auch immer es auf ihn abgesehen hatte. Und damit entrollt sich dann der Fall. Und man weiß erstmal gar nicht, worum geht's, aber Armand Gamache deckt dann eben viele Details aus Stevens Leben auf, die er nicht wusste, die ihm nicht bewusst waren. Steven ist wohl nicht der, der er glaubte, der er war, also nicht der gute Mensch. Und dann gibt es viele Twists and Turns in dieser Geschichte. Die Polizei in Paris spielt auch eine große Rolle, die wohl irgendwie da drin involviert ist, aber man weiß dann auch lange nicht, wer der Maulwurf ist, also wem kann man trauen, wem nicht. Dann spielt auch noch eine große Rolle die Beziehung von Gamache zu seinen Kindern. Gerade die zu seinem Sohn ist nicht besonders gut, dafür zu seinem Schwiegersohn umso besser. Also da gibt es dann diese Dreierkonstellation zwischen diesen drei Männern. Und auch das ein echter Page-Turner, kann ich auch nur empfehlen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich möchte auch mal ein paar Wochen in Paris wohnen, weil das auch so schön beschrieben ist, wie die Gamaches in einem Appartement wohnen und dann morgens zur Boulangerie gehen und sich Baguette und Croissant und so kaufen. Also man bekommt auch so ein bisschen so Kulturelles mit. Und ja, also auch wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Louise Penny ist eine Meisterin ihres Fachs. Die kann wirklich richtig gut schreiben. Und was ich toll, also wirklich richtig gut an dieser Reihe finde, ist, man muss die Bücher nicht in der richtigen Reihenfolge lesen. Wie gesagt, ich habe das erste Mal gelesen und jetzt das letzte oder vorletzte. Und man kommt da trotzdem rein. Natürlich gibt es immer Hinweise auf Ereignisse, die in den vorherigen Büchern passiert sind, aber man versteht es trotzdem. Also man hat nicht das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, worum es hier eigentlich geht. Ich glaube aber, dass natürlich, wenn man alle Bücher liest, dann ist das Erlebnis, das Leseerlebnis nochmal ein anderes. Also es hat dann schon einen Mehrwert. Also wer Lust hat, wirklich in so eine Reihe einzutauchen und für den das auch was ist, der sagt, nee, ich fange mit dem ersten Buch an und arbeite jedes einzelne durch, dann kann man das auf jeden Fall machen. Das reicht für mehr als eine Quarantäne, würde ich dann mal behaupten. Aber ja, ist hier noch nicht so bekannt, die Reihe, obwohl ich glaube, das hätte ich mal nachgucken sollen, ob sie auf, ich glaube, die gibt es auch auf Deutsch.
Also wir schreiben das in die Shownotes auf genau. Jeden Fall rein.
Ja, aber ja, auch hier große Leseempfehlung, sehr spannend, kann man abtauchen und vergisst alles um sich rum und kann sich nach Paris träumen, zumindest in diesem Buch.
Ach gut, also ich kriege total Lust auf Krimi, vielleicht ihr da draußen auch. Bin gespannt.
Ja.
Ich habe jetzt noch wieder eine ganz andere Welt. Und zwar weder in Paris noch in Kanada, sondern nach London geht's. Mhm. Und zwar geht's um ein Buch, das wieder in die Welt der orthodoxen Juden eintritt. Wir hatten ja da schon mal das Buch, ich habe schon mal unorthodox vorgestellt. Mhm. Ich weiß nicht, es war irgendwann, glaube ich, letztes Jahr oder ja, so, Anfang letztes Jahres, wo ich auch zum ersten Mal, das war in New York eine Gemeinde, eine unorthodoxe Gemeinde, wo ein Mädchen erzählt hat, wie sie dort aufgewachsen ist. Diesmal verschlägt es uns nach London und zwar ist Disobedience. Ungehorsam heißt das Buch auf Deutsch von Naomi Alderman, die übrigens auch das Buch Die Gabe geschrieben hat, das wir nächste Woche in unserem Buchclub zusammen besprechen.
Aha. Nächste Woche Mittwoch kann ich noch mal ganz kurz einwerfen.
Ja.
Nächste Woche Mittwoch, das ist der 26. 19 Uhr.
19.30 Uhr, genau. 19.30. Wer möchte, kann auch das noch die Gabe schnell lesen und dabei sein, jederzeit.
Ja, und man muss es auch nicht fertig gelesen haben. Also das ist kein Muss. Wenn du jetzt sagst, ich möchte dabei sein, dann fang an zu lesen und du kannst auch mitmachen, wenn du es bis dahin nicht schaffst, zum Ende zu lesen.
Genau. Und diesmal geht es um ein junges Mädchen, Ronit, die in USA, ich glaube, sie lebt in New York und ist erfolgreich beim Thema Finanzen. Ich weiß nicht, ob an der Wall Street, aber sie hat da ihren Weg gemacht. Und es wird ziemlich schnell klar, dass sie zurück muss in ihre Heimat nach London, weil ihr Vater gestorben ist. Und der Vater war der Leiter einer Gemeinde in der Nähe von London, eben von einer Gruppe, einer Gemeinde unorthodoxer Juden. Orthodoxer Juden, so rumgehört. Und die lebt dort und sie muss dann zurückkehren oder sie soll zurückkehren. Ihr Cousin meldet sich und teilt ihr das mit und sie taucht dann wieder in die Welt ein, aus der sie offensichtlich geflohen ist. Ja, also es ist irgendwas passiert, weshalb sie sich losgesagt hat von ihrem Vater und von dieser Gemeinde. Und langsam zeigen sich einmal die Rituale, die jetzt damit verbunden sind, dass ihr Vater gestorben ist und ein Mitglied der Gemeinde verstorben ist und was da jetzt sozusagen alles ansteht, um den zu verabschieden und auch zu würdigen. Gleichzeitig geht es auch ein bisschen darum, um die soziale Komponente, wer kann die Nachfolge antreten von so jemanden. Da geht's auch ein bisschen um Macht innerhalb so einer Struktur und gleichzeitig natürlich für sie auch das Gefühl, dorthin zurückzukehren, obwohl sie mit den Menschen dort gebrochen hat und auch dort, wenn sie ein Teil dessen sein möchte, sich den Bedingungen dort anzupassen. Also sie muss sich wieder anders kleiden, wenn sie dort unterwegs ist zwischen den Menschen, weil die sich sonst einfach vor den Kopf gestoßen fühlen würden, wenn sie sich so anzieht wie sonst auch. Und dann überlegt sie sich halt, okay, was ist möglich, was nicht, was muss ich einpacken, ist das lang genug, der Ärmel, zeigt das zu viel? Und sie trifft dann auf den Cousin und der ist inzwischen verheiratet mit jemandem und es stellt sich raus, dass diese Frau, mit der er verheiratet ist, auch die Person war, weshalb sie die Gemeinde verlassen hat, weil sie nämlich homosexuell ist und lesbisch ist. Und das ist etwas, was dort keinen Platz findet. Mhm. Und natürlich rollt sich dann für sie nochmal alles auf, was war. Gleichzeitig ist auch die Frage, wie kann man in so einer Gemeinde leben, wenn man so Wünsche hat, die vielleicht anders sind als alle die aller anderen. Gibt es da einen Mittelweg und ja, da taucht man mitten rein und begleitet sie dabei. Jedes Kapitel beginnt mit einem Auszug aus der Tora und da geht es ja sehr oft um Themen aus dem sozialen Miteinander, aus dem Miteinander-Menschsein und das zieht sich dann immer in das Kapitel rein. Finde ich total spannend miteinander verbunden, weil es ja so einen Weltenclash gibt. Ihre Welt, in der sie sich reingearbeitet hat und der aus sie kommt und wo da, ob da auch überhaupt ein Miteinander mehr noch möglich ist, wenn man da gebrochen hat. Also und liest sich leicht, schnell, obwohl das Thema kein leichtes ist.
Ja, und es hört sich auch so wie du es jetzt beschrieben hast, du sagst zwar, es liest sich schnell und leicht, aber es klingt so düster.
Ja,
also wenig Thema, hoffnungsvoll.
Ja, es ist auch ein bisschen düster, weil sie einfach wieder so sehr zurückkehrt in eine Welt, die sie verlassen hat. Auf der anderen Seite geht sie auch ganz selbstbewusst da rein, ja, mit dem Selbstbewusstsein, dass sie sich angeeignet hat und mit dem sie sich jetzt diesen Themen entgegenstellen kann. Okay. Und damit muss natürlich auch diese jüdische Gemeinde klarkommen und vor allem die älteren weißen Herren, die dort sitzen. Und deswegen ist es schon auch ein bisschen traurig, weil der Vater gestorben ist, aber das ist gar nicht die Hauptrolle im Buch, sondern wirklich auch, wie sie mit ihrem neuen Selbst dem gegenübertritt.
Okay.
Genau.
Oh, dann mache ich weiter mit dem dritten Krimi, mit der dritten Krimi-Empfehlung. Ja. Also es ist wirklich, bei uns nimmt es heute auch Twists and Turns, aber bei mir geht es immer zurück zum Krimi. Als drittes möchte ich euch noch A Thursday oder The Thursday Murder Club von Richard Osman empfehlen. Ein spannendes Buch und auch ein lustiges Buch. Spielt in England und Hauptpersonen sind vier Senioren, die in einem teuren Seniorenheim wohnen. Also so wie das beschrieben wird, hört sich das eher an, so mit Pool und Catering-Service und so weiter. Also man muss Geld haben, um in diesem Seniorenheim zu wohnen. Und diese vier Senioren treffen sich immer einmal die Woche und lösen alte Kriminalfälle. ist jetzt gar nicht so, dass die einen Hintergrund im Bereich Polizei oder Detektiv haben. Bei der einen Hauptperson, bei Elizabeth, bei der weiß man nicht so richtig, was die früher gemacht hat, ob die vielleicht als Spionin gearbeitet hat, weil die hat immer die besten Connections und kann die besten alten Fälle aufrollen. Also das ist sehr mysteriös, wird auch nicht aufgelöst, also weiß man nicht, wo ihr Wissen und ihre Verbindungen herkommen. Und das Ganze ist eigentlich erstmal nur auf dem Papier. Also sie lösen alte Kriminalfälle und laden sich dann auch mal die lokale Polizei für einen Vortrag ein. Und dann kommt's, wie es kommen muss. Es passiert ein Mord, nicht im Seniorenheim selber, aber es wird jemand ermordet, der mit der, das Ganze soll noch ausgeweitet werden. Und das ist der Bauunternehmer. Also sowas in diese Richtung, der wird ermordet. Und jetzt haben sie also einen echten Fall und wollen den lösen, gerne mit Hilfe der Polizei. Und das ist einfach, also das ist so lustig, wie sie es nun schaffen, die beiden Polizisten, die diesen Fall bearbeiten, dann um den Finger zu wickeln und dann doch immer alle möglichen Informationen aus ihnen rauszulocken. Und es ist sehr unterhaltsam. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin. Aber dann war auch dieses Buch ein Page-Turner, weil ich einfach wissen wollte, was ihnen jetzt als nächstes einfällt. Die Elizabeth und dann ihre Freundin Joyce, wenn die sich dann verkleiden und als jemand, als andere Personen sich ausgeben und wie dann auch trotzdem dann noch verschiedene Fälle, die in der Vergangenheit ungeklärt geblieben sind, dann im Zuge dieses Mordfalls dann aufgeklärt werden. Und ja, so rollt sich das Ganze dann langsam auf und macht einfach unheimlich viel Spaß, das zu lesen. Und es ist mal ein ganz anderes Setting. Also ein ganz anderes Setting in einem Seniorenheim. Und das Schöne ist, dass das ist der erste Band und es gibt, glaube ich, schon einen zweiten. Also das Quartett ermittelt weiter. Und da bin ich mal gespannt, ob man dann in einem der nächsten Bände rausfindet, was es denn mit Elizabeth eigentlich auf sich hat. Und was ich auch total gut finde an diesem Buch, ist, dass es aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben wird. Also die Joyce, die schreibt ihrem Tagebuch. Es gibt also so Tagebucheinträge und dann geht man mal mit den Polizisten mit. Dann geht man mit einem der Mitglieder des Thursday Murder Clubs mit. Und ja, ist so ein Begleiter, der den anderen über die Schulter blicken kann. Und das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Die Kapitel sind dann auch relativ kurz. Und das mag ich total gerne, wenn das diese wechselnden Perspektiven hat. Und ja, der Humor, der kommt da auch richtig durch, sodass es, musste öfter mal laut lachen, weil es wirklich lustig und unterhaltsam ist. Genau, The Thursday Murder Club.
Gibt es auch schon auf Deutsch?
Weißt ja, habe ich. Ja.
Oh, super.
Gibt es auch schon auf Deutsch, habe ich gesehen.
Das ist doch hervorragend. Ja. Kann man sich gleich. Ich finde das auch total toll, wenn die Protagonisten mal ein bisschen ältere Gruppe sind. Und das finde ich total spannend.
Ja.
Ich habe noch ein Buch von einer, es beginnt, Hope Arden ist 16 Jahre alt und der Name der Protagonistin findet sich auch im Titel wieder. Das heißt nämlich The Sudden Appearance of Hope von Claire North. Hope stellt mit ihren 16 Jahren fest, dass sie immer wieder und immer schneller in Vergessenheit gerät. Das heißt, die Lehrer merken nicht mehr so richtig, dass sie da ist. Wenn sie etwas gesagt hat, können die sich nicht mehr dran erinnern. Und auch in ihrer Familie sind die manchmal richtig verwundert, dass sie existiert. Und schleichend stellt sie fest, dass die Menschen sich nicht mehr an sie erinnern können. Also sie entführt ein Gespräch mit jemandem und sobald sie den Raum verlässt, ein paar Sekunden später, kann derjenige sich nicht mehr an sie erinnern. Und natürlich am Anfang ist es, es wird dann beschrieben, wie sie damit leben muss, ja, dass sie praktisch alles tun und lassen kann, aber keiner wird sich jemals wieder sie an erinnern. Und das ist total schwierig mit ihrer Familie natürlich,
spooky, ja.
Wenn deine eigenen Eltern eigentlich dich gar nicht mehr wahrnehmen. Und Du musst dich denen dann auch, wenn du die triffst, kurz vorstellen und sagen, wer du bist.
Ja.
Und kannst in Erinnerung rufen, aber du weißt, wenn du über Ecke bist, dann existierst du nicht mehr in ihrem Leben. Also die Einzige, die sich ein kleines bisschen sie erinnert, ist ihre kleine Schwester. Die hat irgendwie eine, die wird krank, ich glaube Masern oder sowas und ist danach beeinträchtigt. Und die ist die Einzige, die sie wiedererkennt. Naja, man springt dann zurück ins Erwachsenenleben und merkt, sie ist auf einer Mission. Sie arbeitet irgendwie im halbkriminellen Bereich, ja, wo sie so ein bisschen entweder Aufträge erledigt für andere oder selber etwas auf der Spur ist. Und eine Bekannte von ihr, die hat sich eine App geladen, die heißt Perfection und diese App, die soll dir helfen, dein besseres Selbst zu werden. Und die ist gerade ganz groß, so in der Welt da draußen, alle laden sich das. Die App hilft dir, greift auf alle Parameter deines Körpers zurück. Sie hilft dir, genug zu schlafen, genug Sport zu machen, deine Ernährung wirklich runterzutragen. Und du sammelst sozusagen Punkte in dieser App, wenn du dich gut verhältst. Und je mehr Punkte du sammelst, je besser dein Verhalten ist, desto mehr kriegst du dort freigeschaltet und kriegst dann auch Vergünstigungen im Fitnessclub und von Food-Anbietern, die genau das Essen haben, das deinem Körper beste Nutrition gibt und so. Und Ziel ist es für die meisten Leute, die dort in Perfection sind, in den Club der 100 zu kommen. Ja, mhm. Also du wirst dann unter deinesgleichen die perfekten Menschen. Und Hope ahnt schon, dass das nicht gut sein kann, ja, wenn man nur sich darauf konzentriert und merkt auch, wie die Menschen sich verändert. Und es passiert dann auch tatsächlich, dass ist, glaube ich, eine Freundin von ihr stirbt und sie vermutet, dass der noch mehr im Spiel war. Mhm. Und man begleitet sie dann dabei, wie sie, also sie fühlt sich, sie ist wirklich so ein bisschen wie so, weißt du, so ein wunderbar cleverer Verbrecher, der sich über irgendwelche Systeme einhacken kann, dann Zugang zu Partys findet. Natürlich kann sich auch keiner sie erinnern, wenn er sie irgendwo getroffen hat oder gesehen hat. Und sie nutzt ihre Unsichtbarkeit zur Perfektion, um dort in den Inner Circle einzudringen und rauszufinden, was es mit Perfektion auf sich hat. Ja. Mhm. Und unterschwellig geht es auch ein bisschen darum dann, ob die ihr nicht vielleicht auch damit helfen können, wieder sichtbar zu werden. Mhm. Also es ist halt auch eine Spur von Krimi und von Thriller, weil sie da eben in diese Machenschaften beobachtet. Und gleichzeitig geht es aber auch ganz darum, um eigene Identität, mhm. wie sichtbar ist, es ist, von anderen gesehen zu werden. Auch ein bisschen so um das Thema Gewissen, weil sie kann ja praktisch alle Verbrechen begehen, die sie möchte. Selbst nach einer Befragung der Polizei wird sich der Polizist, wenn sie kurz auf Klo war, nicht mehr dran erinnern, wer sie war. Und diese Punkte kommen da ganz spannend zurück. Während ich es gelesen habe, war ich zwischenzeitlich ein bisschen lost, aber am Ende fügt sich es ganz gut zusammen und es stößt viele Rädchen im Kopf an. Nochmal danke, das war eine Empfehlung aus unserem Buchclub.
Ja, von Tobia.
Von Tobia, genau. Fand ich total spannend. Mhm.
Hört sich gut an. Also wenn ich jetzt eins von den dreien, die du vorgestellt hast, aussuchen müsste, dann würde ich das wählen.
Ja, passt auch gut in deine Thriller-Mystery-Murder-Reihe. Genau.
Ja, genau. Ja, dann haben wir jetzt noch ein bisschen in unserem Podcast-Archiv gekramt, weil natürlich 10 Bücher sind besser als 6. Man kann nie genug Buchempfehlungen haben. Und möchten euch da noch 4 Bücher vorstellen, die ablenken und in die Geschichte, ich kann nicht sprechen, das muss ich rausschneiden. Oder auch nicht. Und wie sagt man das denn? In dessen Geschichte? Nein, so sagt man das doch nicht. Abtauchen kann.
Ja.
Ja, okay. Also, und in dessen Geschichte man dann so richtig abtauchen kann. Und da habe ich ausgesucht das Buch The Paper Palace von Miranda Cody Heller. Und das Buch hat Kati schon vorgestellt in einer der letzten Folgen aus 2021. Und das habe ich jetzt auch über Weihnachten gelesen und fand super. Keine leichte Kost, muss ich gleich dazu sagen. Es geht darum, dass Elle Anfang 40, Anfang, naja, vielleicht ja, eher Ende 40, glücklich verheiratet, drei Kinder, im Sommer immer, den Sommer immer im Lake House verbringt und dort immer auf ihren Jugendfreund Jonas trifft. Also über Jahre hinweg verbringen die Sommer, haben sie schon als Kinder zusammen verbracht, aber dann eben auch als Erwachsene die Zeit dort miteinander verbracht. Und die Geschichte fängt nun damit an, dass Jonas und Elle Sex miteinander hatten und beide vom Abendbrotstisch sozusagen sich weggeschlichen haben und das mehr oder weniger unter den Augen der anderen Familienmitglieder passiert ist. Und der Rest der Geschichte geht dann eigentlich darum, dass man, dass wir als Leser erfahren, wie sich so die Beziehung zwischen den beiden entwickelt hat, wie die beiden sich kennengelernt haben und welches Ereignis die beiden für immer miteinander verbinden wird. Und das dauert ein bisschen, dass man dem Ganzen auf die Spur kommt. Es ist unheimlich spannend, weil auch hier mit so Rückblicken gearbeitet wird. Also die Geschichte spielt einmal im Hier und Jetzt. Und dann gibt es Rückblicke in die Zeit, als Elle ein Kind war, in die Zeit, als sie ihren Mann kennengelernt hat und welche Rolle dann Jonas auch in der Vergangenheit immer mal wieder gespielt hat. Und man muss sich konzentrieren, um dran zu bleiben. Also da hatte ich immer mal wieder das Problem, dass ich jetzt nicht wusste, wo bin ich jetzt? Welche Personen spielen eine Rolle? Aber das macht es sehr interessant. Und ja, man möchte einfach wissen, was passiert denn jetzt? Also wie wirkt sich dieser One-Night-Stand? Ist es jetzt nur ein One-Night-Stand oder ist es doch was anderes? Die beiden sind ja befreundet, die Familien sind miteinander befreundet, die beiden haben diese tiefe Verbindung zueinander, aber sie ist glücklich in ihrer Ehe. Wie wird denn das jetzt weitergehen? Wie wird sie sich entscheiden? Was macht dieser Fehltritt mit ihr? Und also wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Es spielt auch hauptsächlich im Sommer, also da kann man so ein bisschen Sommergefühle entwickeln, aber was ich auch noch dazu sagen muss, dass das Thema Missbrauch auch eine große Rolle spielt. Und das ist natürlich, das ist ein Trigger. Dieses Buch ist nicht unbedingt für jeden geeignet. Und ich habe schon an der einen oder anderen Stelle echt ganz schön geschluckt und habe auf die Mutter geschimpft, auf die Mutter von Elle, wie ich, also ja, das war wirklich so, dass ich dann dachte, wie kann man denn das nicht seinem Kind dann nicht zuhören, aber auch das wird erklärt und beschrieben und setzt auch einiges in Bewegung, diese Geschichte an Gedanken, die man sich macht. Ja, also große Leseempfehlung.
Also freut mich, dass du da auch so reingezogen wurdest und ganz tief mit dabei warst und am Ende die Frage steht, kann man auch zwei Menschen lieben?
Ja.
Ich habe noch ein Buch, auch um das Thema Liebe, für alle, die sagen, oh, ich brauche was Leichtes. Ja, ich brauche was Leichtes. Haben wir mitgebracht The Flat Share, das heißt im Deutschen Love to Share, Liebe ist die halbe Miete, von Betty O'Reilly. Das ist tatsächlich wunderbar leicht. Und zwar Tiffy, eine junge Frau, die lebt in London, hat gerade mit ihrem Partner gebrochen. Das ist auch so ein bisschen so ein, wie sagt man, ein abusive relationship, also so ein Verhältnis der beiden war, wo sie definitiv in Abhängigkeit von ihm stand und er das auch so bewusst so gehalten hat. Und sie muss sich jetzt ganz schnell ein neues Zuhause suchen, hat aber keine Kohle. Sie arbeitet in einem Verlag und verdient nicht viel und ihre Freunde bestärken sie denn darin, dass sie es doch einfach mit dem Flatshare versuchen soll. Also jemand, der seine Wohnung vermietet, weil er sowieso die meiste Zeit nicht da ist. Und sie trifft dann auf das Angebot von Leon. Leon arbeitet im medizinischen Bereich als Pfleger und ist eigentlich die meistens nachts weg, weil er da arbeitet und sie ist tagsüber weg. Und deswegen beschließt sie dann einfach, obwohl das sich sehr seltsam anfühlt, in die Wohnung eines Fremden zu ziehen, dass sie dort einzieht. Und natürlich beschreibt sie dann am Anfang, wie komisch sich das anfühlt. Was darf ich denn da eigentlich anfassen? Er hat ihr natürlich ein Stück Schrank freigeräumt und in der Küche auch darf sie alles mitbenutzen. Dennoch gibt es natürlich Sachen, die sich sehr nach seinen anfühlen, auch an dem Bett zu schlafen, wo man weiß, der schläft da dann in der Früh drin. Sie treffen sich tatsächlich nie, weil sie immer das Haus verlässt, bevor er kommt und umgekehrt und fangen deshalb an, sich Zettelnachrichten zu schicken. Am Anfang sind das wirklich so Nachrichten, du, wann muss man denn den Müll rausbringen? Wie machst du das immer mit den Sachen im Kühlschrank? Kannst du bitte den Joghurt nicht essen, wenn ich den mir gekauft habe? Und dann wird das aber immer tiefer. Dass sie sich dann auch mal gegenseitig fragen, wie es geht und was das Leben so macht. Und das Ganze wird nur über Zettelnachrichten ausgetauscht. Das ist echt total süß. Und man merkt schon, ganz langsam und schleichend fallen sie in die Liebe. They fall in love, genau, sie verlieben sich. Und irgendwie ist das ja aber auch eine komplett verrückte Idee, weil sie sich noch nie getroffen haben. Ja, und das also kann ich nur empfehlen für alle, die was fürs Herz brauchen.
Genau, und es ist auch leicht und also leichte Kost und leicht zu lesen. Also auch auf Englisch ist das kein schweres Buch.
Ja.
Also das kann man gut lesen, genau.
Oh, Tina hat jetzt noch was ganz Gutes.
Was ganz Gutes, genau, was jetzt in die Wintermonate sehr gut passt, habe ich auch schon vorgestellt. Das ist das Buch Wintering von Catherine May. Und das ist halb Memoir, halb Non-Fiction-Ratgeber-Wissensbuch. Ich glaube, so kann man es benennen.
Es fühlt sich sehr wie ein Roman an.
Aber sie beschreibt ihre persönlichen Erfahrungen mit den Wintermonaten. Also das Buch beginnt im September und dann gibt es immer so pro Monat drei kurze Kapitel, in denen sie einmal darüber schreibt, wie es ihr geht, wie sie mit dem schwindenden Licht, mit der Kälte umgeht, was das mit ihr macht, mit ihrer Psyche, mit ihrem Körper. Sie beschreibt aber auch immer ganz viel, was in der Natur passiert oder was in der Vergangenheit passiert ist, was für in der mystischen Welt zum Beispiel, was es da mit den Wintermonaten, mit dem Überwintern auf sich hat. Also es ist eine ganz tolle Kombination zwischen eigener Erfahrungsbericht, Einblick in die eigene Seelenwelt, aber dann auch wirklich Wissensvermittlung. Sie spricht auch mit Experten und gibt dann das Wissen weiter. Und das ist ein Buch, ein langsames Buch. Da passiert jetzt nicht so viel, das ist kein Page-Turner, aber es ist sehr, sehr beruhigend und sehr comforting. Das ist so das Wort, was mir dabei einfällt. Und ich habe das Buch jetzt immer, oder ich habe die Kapitel jetzt immer monatsweise gelesen. Also ich habe nicht das ganze Buch auf einmal gelesen, sondern wirklich immer, wenn der Monat da ist, dann habe ich die Kapitel gelesen. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung, wenn man das, was sie beschreibt, selber auch erfährt, weil man zum Beispiel aus dem Fenster guckt und da sind im November diese Nebelschwaden und man möchte nach 17 Uhr nicht mehr aus dem Haus gehen, weil es so nass und kalt und feucht ist und die Scheinwerfer von den Autos so eine bedrückende Atmosphäre dann in diesem Abend Herbstnebel hinterlassen. Und ja, das finde ich super. Also das ist wirklich das, was im Buch beschrieben wird, dass sich das so in meiner Realität widerspiegelt oder wie man den Silvesterabend verbringt. Ich glaube, das werde ich nie vergessen, wie sie beschreibt. Man denkt immer, alle anderen feiern tolle Partys und nur man selber liegt auf dem liegt auf dem Sofa und macht nichts, Pandemie hin oder her, und erfährt dann am nächsten Tag doch, dass der und der und der dann auch nur zu Hause auf dem Sofa gelegen hat und um 11 eingeschlafen ist. Und ja, das finde ich einfach sehr, ja, sehr, sehr beruhigend. Und ja, Comforting ist wirklich das richtige Wort. Und dieses Buch kann man jetzt noch super anfangen zu lesen. Also man kann natürlich die ersten Kapitel einfach so weglesen oder jetzt einfach im Januar einsteigen. Und ja. Es geht noch bis März. Also es gibt noch Januar, Februar, März und dann ist es vorbei. Und die Catherine May hat auch einen Podcast, den ich auch empfehlen kann, wo es dann auch eben um das Thema Wintering, Überwintern geht. Und auf Deutsch gibt es das Buch auch. Es heißt Überwintern. Und das Cover macht auch einfach Spaß, wenn es einem nicht der Hund zerfrisst, so wie es bei mir passiert.
So. Ja. Also ich finde auch, ja, in Sachen Kontrast zu schnell lesenden Murder Mystery Books, ist das wirklich ein Buch, das einem bewusst runterfahren lässt.
Ja.
Und was ich auch total gerne mag, ist, dass man das wirklich, wie du gesagt hast, diese Kapitel einfach nur lesen kann. Mhm. Gerade weil man vielleicht auch nicht so viel Kraft hat, jetzt ein ganzes Buch durchzusausen. Wir haben noch ein allerletztes, das 10. Buch. Ja, ja, haben wir auch beides gelesen, auch aus dem Archiv. Es heißt The Mermaid's Chair. In Deutschen heißt es Die Meerfrau von
Sumonk Kidd.
Sumonk Kidd war es, genau. Die Hauptdarstellerin Jessie Sullivan ist eine Frau mittleren Alters. Ich glaube, sie hat eine Tochter, ist verheiratet. Und ja, sie wird angerufen, dass es ihrer Mutter nicht so gut geht und sie soll nach Hause kommen in ihren in dieses kleine Örtchen am Meer oder sogar auf einer Insel. War das auf einer Insel, Tina?
Ich glaube, es war auf einer Insel.
Ich glaube, es war auf so einer kleinen Insel vor der Ostküste der USA. Und also teeny, tiny Ort. Und ihre Mutter hat sich irgendwie verletzt und braucht Unterstützung. Und sie war schon lange nicht mehr zu Hause und beschließt dann trotz allem, den Alltag zu Hause zu lassen und sich auf den Weg dort zu machen, und zwar alleine, ohne familiäre Begleitung, und taucht dann dort wieder ein in die Welt, in der sie schon lange nicht mehr war und jetzt erwachsen. In der Nähe des Wohnorts ihrer Mutter ist ein Kloster, ein Mönchskloster, und zu diesem Mönchskloster hat sie auch eine enge Verbindung, also Kindheitserinnerung, und ihre Mutter arbeitet, glaube ich, auch dort und hat sich dort auch verletzt. Ich glaube, den Finger hat sie sich abgeschnitten.
Ja, selber amputiert.
Ja, stimmt. Also grausig, aber das spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle in dem Buch, sondern sie ist dann im Kloster, um auch so ein bisschen rauszufinden, was ihre Mutter los ist, ob die jetzt durchdreht oder ob da irgendwas anderes dahinter steckt, und trifft dann, hat dann Kontakt mit den Mönchen und trifft einen Mönch, und mit dem knistert's. Da ist irgendwas zwischen den beiden. Also sie spürt da sofort eine Verbindung, ja. Man muss sagen, sie ist verheiratet mit ihrem Mann, sie ist auch nicht unglücklich, es geht ihr gut, aber mit diesem Mönch, da ist was, was sie vorher noch nie gespürt hat. Der erwacht was in ihr, sie entdeckt da auf einmal eine komplett neue Seite von sich selber. Und ja, mit ihr zusammen, wenn man das Buch liest, spürt man 100.000-prozentig dieses Dilemma.
Ja.
Kann man dem jetzt nachgeben und mit dem Mönch vielleicht was erleben, was man nie vergessen wird, oder nicht? Ja, also Sumonk Kidd geht da ganz tief rein und lässt uns da voll ganz dabei sein. Ja, natürlich auch dieses ganze Midlife-Crisis-Dilemma irgendwo mit im Hintergrund, aber gerade dieses Gefühl, das sie da hat, und die Entscheidung, die sie für sich treffen muss, fand ich total toll. Mhm. Auch für alle, die mal was ganz anderes wollen und sich mit so einem Thema beschäftigen, da ist man dann auch ganz woanders mit dem Kopf.
Ja, ja, auch von mir absolute Leseempfehlung. Ich fand das auch sehr, sehr gut, das Buch. Ja,
Wir
das
hoffen.
waren unsere, genau, das waren unsere 10 Bücher. Nicht nur, aber auch, wenn ihr in Quarantäne seid oder wenn ihr jemanden kennt, der in Quarantäne ist und genau. sich über ein bisschen Abwechslung freuen würde.
Übrigens habe ich das auch gemacht in den letzten Monaten, dass wenn ich gehört habe, dass jemand in Quarantäne ist, dass ich demjenigen ein Buch geschickt habe. Mhm. Also vielleicht für dich auch eine Idee, wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, eine Bekannte, dann verschick doch einfach mal ein Buch. Tina,
ja.
Ich möchte noch gern wissen, was liest du denn gerade?
Ach, was lese ich denn gerade? Ich lese gerade The Power.
Die Gabe liest Tina gerade für unseren Buchclub nächste Woche.
Und ich kann vielleicht so viel sagen, wenn nicht nächste Woche der Buchclub wäre, dann hätte ich es schon zur Seite gelegt.
Ja, ja, dann also, schauen wir mal.
Ja, ich bin
du kommst.
Genau, ich bin gespannt auf unsere auf unser Buchclub Treffen.
Das macht auch nämlich so gut, weil ich glaube, dieses Buch polarisiert total.
Ja, ja.
Entweder man ist totaler Fan oder auch nicht.
Ja, genau. Und also ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. Ich habe jetzt so mehr als die Hälfte gelesen und ich glaube nicht, dass ich noch zum Fan werde, aber schauen wir mal. Ich kann ja meine Meinung noch ändern. Und was lese ich denn noch? Lese ich noch irgendwas? Ich habe noch einen ganzen Stapel Bücher liegen, die ich lesen möchte. Aber es ist gerade mal wieder so eine Zeit, wo 1000 andere Sachen irgendwie anstehen und ich nicht unbedingt in einer freien Minute dann zum Buch greife.
Verstehe ich total. Ich lese gerade auch nur am Abend, so vorm Einschlafen, ja. Bin oft auch zu müde. Ich habe eine Empfehlung bekommen, die ging übrigens auch an dich. Ich glaube, weiß gar nicht, ob ich es schon weitergegeben hat. Die war für uns beide gedacht, ja. Haben wir von einer Leserin im Buch. Und zwar, das Buch heißt An Absolutely Remarkable Thing von Hank Grace, Young Adult Bücher von Emily hat das geschrieben.
Ja.
Ich bin total gespannt. Das ist ein junges Mädchen, die nachts auf dem Heimweg von der Arbeit feststellt, dass da plötzlich eine Riesenskulptur steht, mitten in New York. Und die war vorher nicht da und sie ist plötzlich da. Und sie macht dann so ein Video für Social Media mit ihrem Freund zusammen und sie stellen fest, dass plötzlich auf der Welt in verschiedenen Städten diese Skulpturen aufgetaucht sind. Und irgendwie ist es strange. Man rätselt auch, wie die da hingekommen sind. Irgendwie keine Kamera hat Footage davon. Und vielleicht hat es auch was mit Aliens zu tun.
Oh. Mhm.
Also es klingt vage, aber es im Endeffekt erzählt es halt so eine Young Adult Geschichte bisher, soweit ich gelesen habe, von ihr, von ihrer Beziehung zu ihrer Freundin, von ihrem besten Freund, was Social Media alles anrichten kann. Mhm. Ich bin gespannt, wo es mich jetzt hinführt und was Emily mir da auf den Tisch gelegt hat.
Na, da bin ich auch mal gespannt.
Aber sie hat gesagt, selbst der zweite Band ist gut, also irgendwas Gutes muss es haben.
Na, da bin ich auch gespannt, was du berichten würdest.
Schauen wir mal. Also,
schauen wir mal.
Wenn du noch ein gutes Buch hast, das bestens ist für diese Wintermonate, für Quarantänezeit oder einfach krank sein, dann lass uns gerne wissen und wir teilen das. Sonst wünschen wir dir beste Lesezeit und bleib gesund.
Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über eure Buchempfehlungen. Und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.